Ich freue mich sehr auf eine neue Folge hier in meinem Podcast The Unfolding. Ich bin Wiebke und ich freue mich so, so sehr, heute mal wieder eine Interviewfolge hier heute mit der lieben Deborah aufzunehmen. Und Deborah und ich sprechen heute über das Thema ganzheitliche Gesundheit, Longevity, gewisse Gesundheitstrends und ja, auch gewisse Symptome und Beschwerden, die häufig in der Hausarztpraxis so ein bisschen unter den Tisch fallen. Also ich hoffe, diese Folge ist spannend für dich und ich würde sagen, liebe Deborah, wir starten einfach direkt rein und vielleicht hast du Lust, dich im ersten Schritt einfach hier mal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Genau, stell dich doch
Ja,
gerne mal vor.
hallo Wiebke, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Und genau, du hast ja schon gesagt, also mein Name ist Deborah Rittwagen. Ich bin Physiotherapeutin und Heilpraktikerin und arbeite speziell mit dem Schwerpunkt Frauen- und Darmgesundheit. Genau, ich habe eine Praxis in Erlangen. Und ja, was gibt es noch zu mir zu sagen? Eigentlich nicht so viel, glaube ich. Ich bin wissenschaftlich interessiert, mache viel Sport und genau.
Yes, super, danke dir. Ja, also wie gesagt, wir haben einiges, worüber wir uns hier heute unterhalten wollen. Und meine allererste Frage zielt so ein bisschen auf diese Gesundheitsbewegung ab, die wir irgendwie alle mitbekommen, ne? Ich finde, das Bewusstsein für gewisse Themen rund um Darmgesundheit und Frauengesundheit und Hormone und so weiter ist in den letzten Jahren auf jeden Fall gestiegen, zumindest in meiner Bubble. Ich finde, auch auf Social Media bekommt man immer mehr davon mit. Und ich würde schon sagen, dass Longevity irgendwie so ein neuer Trendbegriff geworden ist. An allen Ecken und Enden wird darüber gesprochen. Was glaubst du, woran das liegt? Oder vielleicht erstmal davor die Frage, nimmst du das auch so wahr, dass da viel passiert? Und was glaubst du, warum ist das so?
Genau, also ich glaube schon, dass es in der letzten Zeit sehr angestiegen ist, dieser Trend. Allerdings befinde ich mich halt auch mit, genau wie du, in dieser Bubble, ne, in der man das natürlich auch viel mehr sieht. Ich glaube, dass inzwischen so der Zugang zu Informationen deutlich einfacher ist als früher, was natürlich einen Unterschied macht. Also Longevity ist ja nichts anderes als Prävention, aber halt ein sexier Begriff, würde ich sagen, ne? Aber es ist natürlich so, dass immer mehr Menschen versuchen, präventiv zu arbeiten, damit sie eben nicht beim Arzt landen oder irgendwie angewiesen sind auf Medikamente oder auf eine Operation zum Beispiel, weil man immer mehr merkt, dass man eben selber für seine Gesundheit verantwortlich ist und sich nicht darauf verlassen kann, dass das Gesundheitssystem einen auffängt, sage ich jetzt mal. Genau. Und was man auch sieht, ist, dass chronische Erkrankungen einfach auch zunehmen in den letzten Jahren. Wir werden vielleicht älter, aber älter und kränker häufig, ne? Und ich glaube, da ist auch ein Riesenpunkt, ne?
Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen, warum das so ist? Also wenn du sagst, dass chronische Erkrankungen immer häufiger werden.
Ich denke, das liegt vor allem an unserem Lebensstil, der sich einfach sehr geändert hat. Also wir leben natürlich immer mehr weiter weg von der Natur, würde ich sagen, ne? Also wir sind mehr in Räumen, wir haben mehr künstliches Licht, wir haben deutlich mehr Stress und zwar chronischen Stress, also kontinuierlichen Stress. Und dadurch entwickelt man natürlich auch eher Erkrankungen, die in den chronischen Bereich gehen oder ne, chronisch, darunter verstehe ich dann auch Autoimmunerkrankungen. Und ich denke, das ist halt ein Riesenthema, dass wir uns immer mehr davon entfernen, wie wir quasi eigentlich naturgemäß leben sollten und was gesund für uns wäre. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, ne? Jeder muss auch irgendwie schauen, dass er überlebt. Und ich denke, ja, da entsteht einfach sehr viel Stress auf verschiedenen Ebenen.
Ja, absolut. Ich glaube, das Thema Stress ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Aber wie du auch schon sagst, auch andere Faktoren, die da mit reinspielen, dass gewisse Erkrankungen irgendwie häufiger auftreten. Ja, inwiefern wirkt sich denn noch so unser heutiger Lebensstil so vielleicht auf gewisse, ja, gewisse Symptome, gewisse Erkrankungen aus? Wie sagen wir mal, Darmgesundheit oder gewisse Hormondisbalancen, das sind ja auch so deine Spezialgebiete. Wie wirkt sich denn da unser heutiger Lebensstil aus?
Also eigentlich ja auf alles. Also das spielt ja quasi alles ineinander. Und es gibt so bestimmte Eckpfeiler, die natürlich einen großen Impact haben. Dazu zählt natürlich Schlafmangel. Dadurch haben wir vielleicht eine veränderte Cortisolkurve, ja. Die Insulinsensitivität wird dadurch verringert. Und bei Frauen entstehen auch häufig Zyklusprobleme. Dann natürlich Stress, habe ich schon gesagt. Also vor allem dieser chronische Stress, der nicht so wie früher so auf einmal ist und dann auch wieder quasi weg ist, sondern dieses dauernde, ich habe Gedankenkreisen um meinen Job, um meine Existenz, das immer im Hintergrund zu haben, daraus entsteht vielleicht auch ein Schlafmangel, ne? Sorgt natürlich dafür, dass zum Beispiel unsere Darmbarriere beeinflusst wird, dass Hormone, unser Nervensystem einfach darauf reagieren. Das ist jetzt ganz grob gefasst, ne? Man könnte da jetzt noch deutlich mehr ins Detail gehen, aber das spielt alles natürlich ineinander. Dann haben wir häufig auch einen Bewegungsmangel. Also wir, ne, sind meistens eben innen, dann gehen wir ins Auto oder also wir sind wenig in Bewegung im natürlichen Alltag. Die wenigsten machen auch Sport. Also ich habe echt teilweise wenig Patienten in der Praxis, die wirklich auch regelmäßig Sport machen. Wir haben viel hochverarbeitete Nahrungsmittel. Wir haben Lebensmittel, die mehr Zusatzstoffe haben, wo wir teilweise auch den Effekt noch gar nicht so genau einschätzen können. Und wir sind teilweise auch so ein bisschen überernährt, aber mit Mikronährstoffen unterversorgt. Ja, das sieht man auch ganz deutlich in der nationalen Verzehrstudie zum Beispiel, dass einfach gewisse Nährstoffe im Mangel sind, obwohl die Leute ja genug essen, ne? Und da glaube ich, haben wir einfach viele Faktoren, die sich dann im Ganzen negativ auf die Gesundheit auswirken. Und wie sich das bei dem Einzelnen zeigt, ist dann auch wieder individuell, kommt so ein bisschen auf deine Genetik an, ne? Aber bei Frauen sehe ich halt sehr häufig, dass Darm und Zyklus einfach ja, darauf reagieren, sag ich mal. Die Hormone sind ja so das Erste, was im Endeffekt sehr sensibel auf Stressoren reagiert. Und der Eisprung zum Beispiel ist das Erste, was der Körper sagt, oh, das lassen wir jetzt erstmal, weil Fortpflanzung brauchen wir erstmal nicht, solange es uns selber nicht so gut geht.
Ja.
Und da sieht man einfach viel Veränderungen.
Ja, spannend. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, weil das wäre auch so meine nächste Frage. Du bist ja, wie gesagt, Heilpraktikerin mit eigener Praxis und unterstützt vor allem viele Frauen, die zu dir kommen. Was sind denn so klassische Symptome, Beschwerden, mit denen Frauen zu dir kommen, vielleicht auch Beschwerden, die diese Frauen für sich erstmal vielleicht gar nicht so richtig einordnen können. Vielleicht waren sie davor auch schon bei einem anderen Arzt, einer Ärztin, die ihnen dazu auch nicht viel mehr sagen konnten. Ja, was sind denn so klassische Themen, wo du Frauen
Also
unterstützt?
ja, ganz oft tatsächlich Zyklusprobleme, also sei es so in die Richtung, ich sage das ganz bewusst, PCOS, also polyzystisches Ovarialsyndrom. Das heißt, Eisprünge bleiben aus, der Zyklus wird vielleicht sehr lang oder es kommt zu Schmierblutungen, die zweite Zyklusphase ist vielleicht nicht stabil, das heißt, es bildet sich nicht genug Progesteron. Sowas ist sehr häufig. Und natürlich auch Darmprobleme. Das heißt, ich habe viele Patienten, die mit einem Blähbauch kommen, die Blähungen haben, die Nahrungsmittelunverträglichkeit haben, die dann so gefühlt auf alles reagieren, was dann auch oft in so eine Histaminproblematik geht. Das ist häufig dann auch Schilddrüsenprobleme, auch nicht zu unterschätzen. Ja, also die Schilddrüsenunterfunktion ist auch etwas, was ganz häufig über Stress quasi provoziert wird. Auch in Hashimoto sehe ich super oft in der Praxis, dass es nach einer stressigen Phase zu einem Hashimoto kommt oder zu einer anderen Autoimmunstörung. Also das sind so die Top, Symptome, die ich sehe. Ja.
Ja, spannend. Und an einigen Stellen kann ich nur sagen, ja, kenne ich auch, kenne ich auch. Ja, und es ist ja wirklich spannend. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dass man da häufig, wie gesagt, ich spreche jetzt von meiner Erfahrung als Frau, mit solchen Symptomen, die man vielleicht erstmal selber gar nicht so richtig einordnen kann, Erschöpfung, Müdigkeit, Schweregefühl oder was auch immer es ist, ja, dass man da häufig eben beim Allgemeinmediziner auch die Erfahrung macht, dass man damit nicht so ganz ernst genommen wird oder dass es vielleicht erstmal so abgetan wird, runtergespielt wird, auch gewisse Blutwerte, wo dann schnell irgendwie erstmal so gesagt wird, nee, passt schon, ist doch soweit alles okay, Sie sind doch jung und fit. Ist das auch so deine Beobachtung? Ist das das, was PatientInnen bei dir in der Praxis auch häufig berichten? Und ja, wo siehst du da vielleicht wirklich auch Shortcomings so in der klassischen Medizin und im Gesundheitssystem? Und würdest du auch bestätigen, dass da vieles häufig eher, ja, unbeachtet bleibt?
Ja, also muss ich jetzt gucken, dass ich das alles
Viele
ein
Fragen.
bisschen aufsplitte, genau. Also es ist schon oft so, dass natürlich so diffuse Symptome, so Müdigkeit, ich fühle mich abgeschlagen, ich komme frühst nicht aus dem Bett, meine Energie ist niedrig, ich habe Haarausfall, meine Haut ist nicht mehr so gut, ich bin irgendwie nicht so leistungsfähig, ne? Das sind natürlich Symptome, die kann ein Arzt jetzt nicht messen. Ja, also man berichtet das als Patient. Und dann hat der Arzt natürlich vielleicht eine junge Frau vor sich sitzen, die noch ganz gut aussieht, sage ich jetzt mal, ja. Und dann ist es natürlich schwer einschätzbar. Und diese diffusen Symptome, die sind ja auch schwierig einer Krankheit zuzuordnen, wenn jetzt die Basisblutparameter in Ordnung sind, ne? Also da muss man auch klar sagen, schulmedizinisch. Da ist der Schulmedizin einfach eine Grenze gesetzt und natürlich auch dem Arzt, der halt auch gar nicht so viel Zeit hat, um sich jetzt eine Stunde mit dir auseinanderzusetzen und eine ausführliche Anamnese zu machen, sage ich mal, ne? Aber klar, also das ist häufig so, dass Patienten sagen, sie waren schon quasi bei X Ärzten und es wird nichts gefunden. Und da ist natürlich auch so, dass die Ärzte gewisse Vorgaben haben, was sie testen dürfen, in welchem Rahmen. Und wenn sie sich da nicht dran halten, müssen sie es natürlich selber zahlen. Und das überlegt man sich, wenn man so und so viele Patienten am Tag hat, ne? Also hier muss ich auch ganz klar die Ärzte in Schutz nehmen, weil das ist halt wirklich einfach auch finanziell stark begrenzt, ne? Durch die Kassen, durch die Politik und so weiter. Also da kann man meistens den Ärzten keinen Vorwurf machen, sondern es ist wirklich so ein bisschen Eigenverantwortung, wenn es so Richtung funktionelle Medizin geht. Und funktionieren, das steckt ja schon im Wort, ja, dass man quasi sagt, man will im Alltag funktionieren. Es geht zwar noch alles, aber ich fühle mich halt nicht gut dabei. Dann denke ich, liegt so ein bisschen in der eigenen Verantwortung zu gucken, okay, habe ich vielleicht einen Experten, an den ich mich richten kann, ja, dann muss ich vielleicht mal zu einem Coach oder zu einem Heilpraktiker, der spezifischer nachforscht, woran kann es liegen. Und mich auch mal hinterfragen, wie ist denn mein Lebensstil, ja? Also wenn ich irgendwie nachts bis um 12 auf dem Handy daddel und dann irgendwie dreimal die Nacht von meinem Kind aufgeweckt werde und dann morgens mir als erstes einen Kaffee reinschütte und dann auf die Arbeit gehe, ja, dann ist es vielleicht nicht so ausgewogen, ne? Um auf deine Frage zurückzukommen, was war die Frage? Also generell sieht man das natürlich, ja? Also da rutscht viel durch. Also so ein ganz prägnantes Beispiel dafür ist vielleicht die Dünndarmfehlbesiedlung, weil das ist tatsächlich so, dass das in Deutschland einfach noch nicht so bekannt ist. Und da sind andere Länder teilweise schon so ein bisschen weiter in ihrem Gesundheitssystem. Und in Deutschland ist es so, dass die Dünndarmfehlbesiedlung, das kommt langsam, dass das auch Ärzte diagnostizieren und da auch quasi auch Medikamente einsetzen. Aber das ist sehr langsam, ne? Also immer diese medizinischen Prozesse, wenn sich was ändert, das dauert immer jahrelang, das ist sehr langsam. Und da ist es so, dass ich natürlich häufig Patienten in der Praxis habe, die mit Symptomen einer Dünndarmfehlbesiedlung kommen. Das heißt, die haben Verdauungsschwierigkeiten, die haben einen Blähbauch, die sind abgeschlagen, die haben vielleicht Verstopfung oder Durchfall. Also die Palette ist groß. Und die waren vielleicht schon beim Hausarzt, beim Gastroenterologen, die haben vielleicht schon eine Darmspiegelung gemacht, die haben auf Helicobacter pylori getestet, die haben Test auf Laktose, Fructose und was weiß ich was alles gemacht und da ist nichts rausgekommen. Und das sind dann alle Tests, die dem Arzt zur Verfügung standen. Und die Symptome sind trotzdem noch da und es ist dann quasi die Diagnose Reizdarm und es wird dann symptomatisch behandelt, obwohl man vielleicht hier die Möglichkeit hätte, wirklich antibiotisch zu arbeiten, um das Problem zu lösen. Ne? Das wäre so ein ganz klassisches Beispiel. Was auch häufig ist, sind die Schilddrüsenpatienten. Hier ist es leider so, dass in der klassischen Medizin die Range des TSH-Werts, also des Markers für die Schilddrüsengesundheit, der auch nicht sehr genau ist, sehr weit gefasst ist. Die geht von 0,5 bis 6 ungefähr. Und alles, was in dieser Range getestet wird, gilt für den Allgemeinarzt erstmal als safe. Ja, also da besteht erstmal kein Handlungsbedarf und da darf der Arzt auch erstmal gar nichts machen. Ne? Also man muss ganz klar sagen, dass hier den Ärzten auch oft die Hände gebunden sind. Und dann weiter zu testen, FT3 oder FT4, wenn es nicht indiziert ist, dann musst du es erstmal begründen können bei der Kasse, warum du das abrechnen willst. Ne? Und da ist es leider so, dass ein guter TSH-Wert eigentlich so bei 1,5, 1,7, 1,8 liegt. Und der TSH-Wert ist ja auch nur ein Marker, der dir noch nicht wirklich sagt, wie gut die Schilddrüse wirklich arbeitet, wie gut die Kofaktoren der Schilddrüse aufgestellt sind, ob du erhöhte Antikörper der Schilddrüse hast und so weiter. Ne? Und hier müsste man natürlich genauer nachforschen, weil sehr, sehr viele Frauen eine Unterfunktion entwickeln, vor allem bei uns in Deutschland, wo wir halt einfach selenarme Böden haben. Ne? Da fehlt dann schon ein Kofaktor. Jodarme Ernährung fehlt noch ein Kofaktor, häufig ein Vitamin D-Mangel fehlt noch ein Kofaktor, häufig ein Eisenmangel bei Frauen, weil vegan und starke Blutung noch ein Kofaktor. Ne? Also da sind halt so Ketten, die sich dann bilden, wo man sagen muss, okay, eigentlich kann man da funktionell die Leute sehr gut auffangen, wenn man vielleicht so ein bisschen auch, wie sagt man, darauf hinweist oder so ein bisschen ein, wie sagt man denn das? Na? Mir fehlt gerade das Wort dafür. also, das so ein bisschen
Bewusstsein schafft.
Bewusstsein, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also ein Bewusstsein dafür schafft, wie das alles zusammenhängt. Also die Zusammenhänge fallen oft hinten runter und dann stehen die Patienten natürlich oft da. Ne? Man kennt sich natürlich nicht damit aus und fragen sich ja, bilde ich mir das nur ein oder ist das jetzt psychisch oder so, ja? Und dabei haben sie keine Depression, sondern sie haben halt eine Schilddrüsenunterfunktion, ne?
Ja, und ich meine, du hast jetzt schon an ein paar Stellen von funktioneller Medizin gesprochen. Vielleicht noch mal für diejenigen, die sich da noch nicht so gut auskennen. Was ist da jetzt der Unterschied? Also ich habe so ein bisschen rausgehört, dass es zum einen mit diesen Ranges zusammenhängt, von gewissen Werten, wie diese dann interpretiert werden. Hat es auch mit Ganzheitlichkeit zu tun oder was? Was zeichnet diesen funktionellen Ansatz jetzt noch so aus?
Also so verstehe ich das in der Praxis. Ja, also ich kann ja nur sagen, wie ich das für mich definiere. Für mich ist funktionelle Medizin der Ansatz, dass ich quasi nicht ein System separat anschaue, zum Beispiel nur den Darm, nur die Schilddrüse, nur die Hormone, sondern dass ich gucke, okay, wie arbeiten die Systeme zusammen und welche Stellschrauben muss ich drehen, damit der Patient quasi wieder in die volle Leistung kommt. Und es geht nicht darum, dass du quasi überlebst, sondern es geht darum, dass du, dass es dir gut geht, dass du leistungsfähig bist, ne, dass du fit bist, dass du gut aus dem Bett kommst und schöne Haut, Haare, Nägel hast, ja, im besten Fall. Also funktionelle Medizin ist für mich halt noch so ein bisschen weitergedacht. Da geht es halt auch um Leistungsfähigkeit und nicht nur um Symptombekämpfung, sondern dass man wirklich an die Ursache geht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Autoimmunstörung habe, ganz witzig, ich hatte gestern eine Patientin in der Praxis, die ein Hashimoto hatte, schon länger diagnostiziert. Und die war mit L-Tyroxin eingestellt, das ist gang und gäbe, ne? Und mit L-Tyroxin einstellen ist auch in diesem Fall auch absolut indiziert. Ja? Also würde ich auch so machen, wenn ich Arzt wäre. Aber man behandelt damit nicht die Autoimmunkrankheit an sich, sondern spezifisch die Symptomatik, dass es zu einem Mangel an Hormonen kommt. Und funktionell gedacht wäre, dass ich sage, okay, warum kam es denn zu dem Hashimoto? Also was ist in dieser Zeit passiert? Sie hatte da sehr viel Stress. Also wie kann ich ein Stressmanagement machen, dass du nicht noch einen Schub bekommst? Wie kann ich die Antikörper reduzieren über, dass wir mal den Darm angucken und schauen, okay, hast du vielleicht niedriggradige Entzündungen im Körper, die das Ganze am Laufen halten? Hast du Mikronährstoffmängel? Ja, also da denkt man dann quasi noch ein bisschen weiter und guckt, wie kann ich wirklich diesen Autoimmunschub jetzt runterfahren und das Immunsystem wieder regulieren? Und nicht nur, wie kann ich die Symptome auffangen, die dadurch entstehen?
Ja, verstehe. Macht total Sinn und resoniert auch mit mir so sehr, wenn du das so erklärst. Ja, dieser, ich sag mal, vernetzte Gedanke, ne, der irgendwie viel, viel, ja, viel weiter geht und Verbindungen schafft zwischen verschiedenen Symptomen und Organen und Systemen und so weiter. Was sind Ansätze, mit denen du hauptsächlich arbeitest, gerade aus dieser funktionellen Perspektive heraus? Also du hast ja auch schon ein bisschen erzählt, dass man mit Ernährung einiges machen kann, Bewegung, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Vielleicht magst du ja mal so ein, ja, vielleicht auch noch mal anhand eines Beispiels so ein bisschen darstellen, wie du an die Sache rangehst, wie du Therapien gestaltest und ja, wo du auch erfahrungsgemäß einfach gesehen hast, dass da ganz viel Potenzial und Veränderungskraft dahinter steckt. Wie unterstützt du die Frauen, die zu dir kommen?
Also, das ist natürlich immer super individuell, je nachdem, was die Person mitbringt und was sie auch bereit ist, in den Alltag zu integrieren. Aber insgesamt hat man natürlich verschiedene Achsen, auf die man eingeht. Das heißt, bei mir ist immer so, dass ich mit einer sehr ausführlichen Anamnese starte und erstmal auch so abklapper, wo sind so die Punkte im Leben dieser Person, die das Ganze am Laufen halten könnten, sag ich jetzt mal, ja. Und die größten Faktoren, die wir, was Lifestyle-Coaching angeht, sind halt immer Stressmanagement, Schlafmanagement, Bewegungsmanagement und Ernährung. Das sind halt so die Grundpfeiler. Da versucht man natürlich am meisten Einfluss drauf zu nehmen, um eine Grundlage zu schaffen. Weil wenn das stimmt, dann hat man eigentlich schon so quasi 90% gewonnen. Alles andere, was man dann noch macht mit vielleicht Phytotherapie, ja, also pflanzlichen Stoffen oder Mikronährstoffen, das ist noch so der letzte Schubs, sage ich mal, ja. Aber genau, also das ist ein großer Punkt. Ein Beispiel, ja, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welche Richtung man geht. Ich habe, wie gesagt, viele Darmpatienten. Da ist es natürlich so, dass man, wenn man jetzt eine Sibotherapie zum Beispiel hat, erstmal antibiotisch arbeitet und erstmal versucht, dass der Darm quasi wieder normal funktioniert, die Leute regelmäßig Stuhlgang haben, keine Blähungen oder ne, nur in einem normalen Ausmaß und kein Blähbauch und dass man quasi auch wieder, ich sag mal, alles essen kann, ja, in Anführungsstrichen, das wäre das Ziel, ja, in einem gewissen Maß. Also ich sage immer so 80-20, ja, also 80% so clean, wie es geht und 20% Kuchen und Kaffee. Aber halt so, dass es ausgeglichen ist, ja. Ich überlege gerade tatsächlich, was für ein Beispiel ich dann nennen kann. Dann, ne, auf der anderen Seite vom Darm gibt es natürlich dann die Hormongeschichten und die Schilddrüsenpatienten. Da geht es wirklich ganz oft darum, dass man eben diese Autoimmunstörung reguliert. Und da spielt der Darm häufig mit rein. Also die meisten Hashimoto-Patienten, die ich habe, die haben meistens auch ein Darmproblem. Da macht man dann häufig eine Stuhlprobe oder eben einen SIBO-Test, wenn man das vermutet. Und testet dann auch Mikronährstoffe im Blut. Und dann gleicht man aus. Das heißt, man guckt sich an, okay, wie sehen die Kofaktoren aus, die man haben möchte? Wie ist vielleicht auch sowas wie HbA1c oder HOMA-Index? Das heißt, man guckt sich an, wie ist so die Insulinsensitivität? Kann man auch anhand der Anamnese schon so ein bisschen raushören und schaut sich halt an, was ist im Darm los? Also nimmt die Person überhaupt die Nährstoffe gut auf? Ja, also das ist sowas wie Pankreaselastase. Wie sieht die Stuhlflora aus? Stimmt der pH-Wert? Wie ist es mit der Darmintegrität? Also wie ist die Darmschleimhaut? Da ist dann so das Stichwort Leaky Gut, was viele auch kennen, ne? Also hat man hier vielleicht Probleme. Und jetzt nur mal so ein paar Basiswerte, ne? Und schaut sich das an und guckt, okay, wie kann man Einfluss darauf nehmen und ich sag mal ganz blöd, das wieder ins Gleichgewicht bringen, beziehungsweise die Darmschleimhaut sozusagen reparieren, ja, dass sie eben wieder dieses Gleichgewicht schaffen kann zwischen Aufnahme von Nährstoffen und Abwehr von Fremdstoffen, die man oben reinschmeißt, weil bleibt ja nicht aus, ne? Alles, was wir irgendwie, mit was wir uns ernähren, hat auch immer in gewissem Maße so ein bisschen Antinährstoffe, was wir mit zuführen. Und genau. Habe ich die Frage beantwortet?
Ja, absolut, absolut. Ich meine, man könnte da natürlich an allen Stellen noch tiefer eintauchen, aber ich glaube, für so einen ersten Überblick, um einfach die Zusammenhänge so ein bisschen zu verstehen, finde ich das total gut und hast du total gut erklärt. Also ich nehme auch noch mal mit, der Darm spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle, oder?
Ja, du kannst dir ja so, ich sag meinen Patienten immer, du kannst es dir so vorstellen, dass du quasi einmal umgestülpt bist und der Darm ist ja quasi wie so eine Oberfläche zur Außenwelt, aber halt in dir drinnen. Und der hat halt unterschiedliche Abteilungen und unterschiedliche Abschnitte, die verschiedene Aufgaben haben. Aber am Ende des Tages, alles, was du oben reinschmeißt, muss auch irgendwie verarbeitet werden und entweder ausgeschieden und sortiert werden oder aufgenommen werden. Ne? Und wenn da was nicht stimmt, dann hast du vielleicht, wenn du Probleme hast, Fett aufzunehmen, auch einen Vitamin-D-Mangel, weil dann fettlösliche Vitamine nicht mehr so gut aufgenommen werden können, ja. Oder wenn du einen Leaky Gut, also wenn du ein Problem mit der Darmschleimhaut hast und hier die Zellzwischenräume größer sind, als sie sein sollen, ja, dann entstehen Entzündungen. Und dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn du in dem Moment sehr antinährstoffreiche Lebensmittel isst, weil dadurch dein Immunsystem die ganze Zeit aktiv gehalten wird und im Endeffekt immer zu schuften muss und auch mehr Nährstoffe verbraucht und auch mehr oder schneller sich gegen eigene Zellen richten kann. Also das ist ja so, dass es lange vermutet wurde, dass diese Darmbarriere eben auch im Zusammenhang steht mit Autoimmunerkrankungen. Und das ist für mich auch völlig schlüssig, ja. Als Frau haben wir auch ein deutlich stärkeres Immunsystem als Männer, was natürlich schön ist, aber es hat halt auch Nachteile, weil ein starkes Immunsystem kann sich auch mal schneller gegen eigene Zellen richten. Genau.
Verstehe. Okay. Ja, total interessant. Also wir könnten hier rein theoretisch 3, 4 Stunden sprechen, aber danke erstmal schon so für diese Einblicke. Jetzt hast du gerade von antinährstoffreicher Ernährung gesprochen oder Lebensmitteln. Was gehört denn da zum Beispiel mit dazu?
Also, es gibt Lebensmittel, also nee, anders. Hochverarbeitete Lebensmittel haben tendenziell eher mehr Antinährstoffe, beziehungsweise mehr Stoffe, die für unseren Körper vielleicht fremd sind. Das heißt nicht unbedingt, dass sie immer schlecht sind, aber es kann sein, dass du da stärker darauf reagierst, weil dein Körper das nicht kennt. Ja. Und es gibt bei den natürlichen Lebensmitteln natürlich auch gewisse Fraktionen, die sich zum Beispiel über die Schale vor dem Fressfeind, also vor dir, schützen, indem sie gewisse Stoffe herstellen, die unsere Darmwand so ein bisschen angreifen. Eigentlich ist es auch gar nicht schlimm, wenn wir einen funktionierenden Darm haben und wir das gut abwehren können, dann können wir ein bisschen davon essen und es macht uns nichts. Und es ist quasi wie so eine Art kleines Immuntraining, was wir haben. Wenn wir aber schon ein Problem haben und vielleicht eine Entzündung auf Darmebene oder wie gesagt eine durchlässige Darmbarriere, dann ist quasi jeder Reiz zu viel. Dann möchte man eigentlich dieser Schleimhaut erstmal Ruhe geben, damit eine Regulation stattfinden kann und dass sich das erholen kann. Das ist wie eine Wunde, ja. Wenn du da immer nochmal draufhaust, dann bleibt die Wunde halt oder wird größer. Und wenn du jetzt keine Wunde hättest, dann würde es dich wahrscheinlich nicht stören, ja. Also so kann man das so ein bisschen sich herleiten. Ich habe schon wieder die Frage vergessen.
Nee, ich glaube, du hast die Frage beantwortet. Genau.
Wird schlimm, ich fange mal zu reden und dann lalala.
Meine Frage war, was Antinährstoffe sind.
Also genau. Und
Genau.
so kann
Genau.
man halt so ein bisschen sich erschließen. Also Antinährstoffe ist im Endeffekt das, was wir eigentlich vertragen würden, wenn wir gesund sind. Aber was wir vermeiden wollen, wenn wir ein Problem mit dem Darm haben, weil dann kann jeder Reiz quasi zu viel werden. Und das ist zum Beispiel sowas wie Hülsenfrüchte, Gluten, wie gesagt, hochverarbeitete Lebensmittel. Alkohol immer, ja, egal wie viel Alkohol, es ist einfach ein Gift, ne? Bei Kaffee muss man so ein bisschen differenzieren. Also Kaffee hat positive und negative Effekte und ne, ist immer so ein bisschen die Frage auch, wie gut man das verträgt, ob man vielleicht auch so ein bisschen genetische Variationen hat, weswegen man es nicht so gut verträgt. Ja? Also da, genau.
Ja, okay. Was mir gerade noch so ein bisschen, ja, was für mich gerade noch mal so aufgekommen ist, während ich dir so zugehört habe, ist, dass es so scheint, als bräuchte es quasi für diesen, wie soll ich sagen, für diesen Wunsch oder dieses Ziel wirklich, ne, ganzheitlich und nachhaltig, ja, gesund zu sein, irgendwie, ja, vielleicht irgendwie eine Form von neuem Mindset, also neue Haltung gegenüber Gesundheit und vielleicht auch gegenüber sich selbst. Also, das würde mich nochmal interessieren, wie du dazu stehst, weil ich es schon auch noch kenne, auch teilweise von mir selbst aus der Vergangenheit, dass man natürlich auch sehr schnell erschlagen ist von diesen ganzen Informationen. Und auch im ersten Schritt vielleicht erstmal diese Hoffnung hat von, okay, ich gehe irgendwo hin und da sagt mir jemand, was ich jetzt zu tun habe und dann mache ich das und dann ist alles wieder in Ordnung. Was ich selber auch für mich erlebt habe und erfahren habe die letzten Monate, ist eben, dass ganz schnell eben doch ganz vieles ineinander greift und ja, dass man da doch irgendwie auch ordentlich in die Eigenverantwortung gehen darf, oder? Also mich würde noch mal so interessieren, was du dazu sagst und denkst, so was das Thema Haltung angeht, vielleicht auch die Haltung deiner PatientInnen und welches Mindset da vielleicht eher förderlich ist, um dann wirklich auch da nachhaltig positive Veränderungen für sich in seinem Leben zu erzielen, weil es ja auch wahnsinnig komplex ist, ne? Also man braucht da, glaube ich, auch einen langen Atem, wenn man da auf diesem Heilungsweg ist, weil, ja, weil es einfach auch
Also,
viel ist. Ja.
voll das spannende Thema, weil das ist so ein Thema, wo ich mir jetzt auch gerade denke, boah, da könnte man so quasi eine eigene Podcast-Folge darüber machen, weil das halt super vielschichtig ist. Aber ich gebe dir recht, ne, dieser Mindset, dass man sagt, ich gehe in eine Therapie rein, dann mache ich jetzt mal 3 Wochen, was die Alte mir sagt, und danach mache ich weiter wie bisher. Es geht immer schief, ne? Also, das ist natürlich ein Lifestyle-Change, den man macht. Und speziell, wenn man jetzt eine chronische Erkrankung hat, ist es so, dass man dann besonders gut auf seinen Körper aufpassen muss oder sollte. Und was ich auch oft sehe in der Praxis bei den sehr, ich sag mal, leistungsgetriebenen Frauen, also wir sprechen jetzt ja vor allem über Frauen, dass es vor allem dieses Mindset ist, mein Körper funktioniert nicht mehr. Ich möchte aber, dass mein Körper jetzt wieder funktioniert. Und dafür mache ich auch etwas dafür. Aber eigentlich geht es nicht darum, dass ich mich liebe und dass es mir gut geht, sondern dass mein Körper funktioniert, weil ich, keine Ahnung, meine Arbeit machen muss, auf meine Kinder aufpassen muss und dies und das. Und das geht eigentlich immer schief, weil für diese Person ist es ja schon extremer Stress, dass sie jetzt nicht funktionieren. Und da ist dann fast schon so ein Hass auf den Körper teilweise, dass der jetzt nicht so macht, wie man will. Und also da kannst du wahrscheinlich noch mehr dazu sagen als ich, ne? Aber ich finde es super spannend, weil ich das sehr häufig habe, dass man eine schnelle Lösung möchte und quasi den Motor wieder zum Laufen bringen will. Aber langfristig ist es natürlich so, dass man gegen eine Wand gerannt ist in dem Moment und der Körper gesagt hat, so, jetzt kümmerst du dich mal um mich, weil sonst mache ich hier so nicht weiter. Und meistens ist es so, dass man durch die Therapie deutlich sensibler auf Reize wird. Also, dass man die Patienten dann deutlich schneller merken, oh, jetzt wird mir das aber zu viel und, ne, also viel sensibler auf Sachen reagieren. Ich habe teilweise Patienten, die kommen zu mir in die Therapie. Jetzt nur mal als Beispiel, die haben super hohe Antikörperwerte. Die ha sagen mir aber in der Therapie, na, ich habe eigentlich keine Symptome, mir geht's gut. Und dann behandelt man das und die Antikörperwerte gehen deutlich runter oder sind ganz weg. Und wenn die mal wieder so ein bisschen ansteigen, merken die das sofort. Also das finde ich super spannend, aber da kannst du wahrscheinlich auch noch mehr zu sagen zu diesem Phänomen.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr spannend. Also es sind auch alles so Fragen, die ich mir gerade auch viel stelle. Wie gesagt, auch weil ich da jetzt auch so meine eigenen Themen mit hatte in den letzten Monaten. Und ja, es macht Sinn, dass dann vielleicht so eine Sensibilität irgendwie mehr entsteht, dass man vielleicht auch mehr hinhört, hinspürt. Also ja, ich finde es auch ganz, ganz interessant. Und was mich auch nochmal interessieren würde, wie du das eben siehst, du hast ja vorhin auch beim Thema Ernährung auch schon gesagt, dass du mit so einer 80-20 Regel arbeitest. Kennst du denn auch diese Fälle, wo Frauen zu dir kommen und vielleicht sehr ambitioniert, diszipliniert sind, eben diesen Wunsch haben, dass sie schnell wieder funktionieren und dann zu 150% perfekt dieses Ernährungsprotokoll durchziehen und dann vielleicht frustriert sind, dass es dann aber doch nicht so schnell funktioniert oder dann vielleicht irgendwie auch einen Rückfall haben. Also das finde ich auch so, so spannend, weil ich glaube, dass da eben so ein Risiko irgendwie auch damit einhergeht, dann auch da, wie gesagt, in so eine übermäßige Selbstkontrolle hineinzurutschen oder auch in so eine Erwartungshaltung von Input ist gleich Outcome, was ja auch nicht der Fall ist. Es ist ja auch nicht linear, dieser Heilungsprozess, oder? Also vielleicht magst du dazu auch noch mal ein bisschen was erzählen.
Also sehr häufig tatsächlich, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ne, dass man sagt, hey, ich habe jetzt alles umgesetzt, was du mir gesagt hast. Die haben schon eine Verbesserung, ja, aber die Verbesserung ist vielleicht nicht so groß, wie sie es gerne hätten oder geht nicht so schnell. Das passiert schon häufiger. Und da ist es auch so, dieses Thema, also sehe ich zumindest so, dieses Thema Selbstliebe, dass man sagt, naja, aber ich brauche jetzt halt einfach noch Zeit dafür. Und das sage ich den Patienten auch. Ich sage auch, ey, du hast nicht von heute auf morgen die Symptomatik entwickelt und genauso wenig kannst du sie von heute auf morgen quasi wieder wegkriegen, ja, sondern das ist kein linearer Heilungsverlauf, wie du schon gesagt hast. Das geht mal hoch, es geht mal wieder ein bisschen runter, je nachdem, wie halt dein Leben gerade auch ist. Unser Leben ist ja auch nicht linear, ja, und wir verbessern uns immer und es wird immer besser, sondern wir haben Phasen, in denen geht es uns super gut, ja, und wir haben Phasen, in denen holen uns vielleicht Sachen ein und in denen geht es uns nicht gut und wir haben irgendwelche Struggle, ja, die man von außen halt nicht sieht. Und das ist schon oft ein Thema tatsächlich. Aber ja, das ist echt so ein bisschen die Frage, wie man mit dem eigenen Körper umgeht, finde ich, ne? Also so dieses Bild vom eigenen Körper. Und ich finde auch bei Frauen häufig so dieses Selbstliebe-Thema ganz viel.
Und es ist ja so interessant, oder? Weil man denkt da, naja, ich kümmere mich jetzt um meinen Körper und das ist ja irgendwie auch Selbstliebe
Ja,
und
ich gebe dir
gleichzeitig.
doch jetzt, mach, sei wieder gesund.
Genau.
Ich tue doch jetzt schon alles für dich. Genau.
Ja, oder? Also finde ich auch ein total spannendes Phänomen. Ich glaube, das ist echt ein schmaler Grat und das kann schnell auch umswitchen eben in ja, einen wieder erneuten, sehr hohen Anspruch an sich und den eigenen Körper und noch mehr Druck vielleicht irgendwie auch, den man sich dann macht, ne? Lass uns doch mal, also das fände ich spannend, das nochmal so ein bisschen vielleicht gemeinsam herauszuarbeiten. Was wäre denn dann so auf Haltungsebene, auf Mindset-Ebene förderlich? Also du hast gerade eben gesagt, Geduld, dass man versteht, der Prozess ist nicht linear, das Leben kommt immer wieder dazwischen. Also vielleicht würdest du auch sagen, vielleicht auch eine Akzeptanz, dass man vielleicht auch diese ganzen Protokolle und so weiter nicht immer perfekt durchziehen kann. Also eine Sanftheit mit sich selbst. Oder was würdest du sagen, ist dann noch, wäre dann noch wichtig, um dann wirklich nachhaltig auch dran zu bleiben und vielleicht nicht nach einem halben Jahr alles hinzuwerfen aus Frust, weil man die Ergebnisse, die man sich gewünscht hat, eben nicht erzielt hat.
Ich glaube, man sollte diesen Prozess als Weg sehen und nicht sagen, so in 3 Wochen bin ich fertig, sondern es ist wirklich so, dass man eine Lebensstiländerung damit hat und dies vielleicht am Anfang ein bisschen stärker, wenn man einen Therapieplan hat. Aber so die Basics sollte man sich beibehalten und sollte sich auch darüber bewusst sein, dass man sich das erhält und es einem zugutekommt. Ja? Und was war jetzt deine zweite Frage? Ich habe schon wieder vergessen.
Nee, einfach so was, genau, was so an Haltungselementen oder an Mindset förderlich ist, um eben dran zu bleiben, nicht irgendwann in Frust zu geraten, sondern dass man, genau,
Ja,
eben.
also genau, also was auch wichtig ist, und da ist aber auch der Therapeut halt in der Verantwortung, dass die Therapiepläne jetzt den Patienten nicht absolut überfordern. Ja? Die Therapiepläne sind auch bei mir am Anfang häufig umfangreich, weil man immer so ein bisschen diesen Struggle hat. Wie viel kann der Patient umsetzen, so dass ich aber auch einen Erfolg habe, weil wenn der Patient keinen Erfolg hat, dann ist die Frustration halt auch extrem groß und der springt mir ab oder ne, hört dann auf, was ihm natürlich auch nicht weiterhilft. Ja? Die Balance zu finden ist schwierig, weil das für jeden Patienten individuell ist. Und da ist es für den Patienten, glaube ich, wichtig, dass man Rücksprache mit dem Therapeuten hält, wenn man sagt, boah, irgendwie der Therapieplan überfordert mich komplett und ich kann das gar nicht alles umsetzen, dass man dann sagt, ey, ich merke mir, es ist zu viel, können wir jetzt anpassen, ne? Also ich habe auch in meinen Anfängen, als ich angefangen habe, mit Patienten zu arbeiten, war ich übermotiviert, muss man ganz klar sagen, ja, und habe da halt seitenweise die Therapiepläne rausgeballert und es gab Patienten, die kommen super damit klar, ja, also die finden das gut, ja? Und es gibt aber halt auch Patienten, die können das in ihren Alltag gar nicht integrieren, weil es halt einfach too much ist und die müssen das Stück für Stück aufbauen. Genau wie das Thema Ernährung, ja, wenn du dich irgendwie so und so ernährst und dann sagt dir jemand, boah, das ist alles Kacke, du musst es jetzt auf links drehen, dann schaffst du das nicht über Nacht, sondern fang erst mal mit einer Mahlzeit am Tag an. Ja? Also so mache ich das dann meistens, dass ich sage, ey, du fängst jetzt mit einer Mahlzeit am Tag an und abends knallst du dir die Supplemente rein, die ich dir aufgeschrieben habe, damit wir das auffüllen. Ja, aber so Step by Step im Endeffekt. Ja? Ich glaube, das ist wichtig. Und wie gesagt, dass man es halt als Weg sieht, dass man nicht sich denkt, ja, ne, ich mache jetzt hier 3 Wochen Therapie und dann bin ich wieder aus dem Schneider und dann wird schon wieder alles funktionieren. So funktioniert der Körper halt nicht, ne? Sondern
Ja.
man hat einen gewissen Schwachpunkt vielleicht und der wird sich immer wieder zeigen, wenn du dich nicht darum kümmerst.
Ja. Ja, absolut. Mir kommt da irgendwie so ein Bild, weiß nicht, ob das mit dir auch resoniert, dass es vielleicht mehr darum geht, es als Einladung zu sehen, wirklich eine neue Beziehung zu seinem Körper aufzubauen, die ja auch, ne, nachhaltig sein soll, wie eine Freundschaft. Wo man eben auch füreinander da ist, wenn es zwischendrin nicht so gut läuft. Ne? Es ist wirklich, es geht ja irgendwie um eine Verbindung, die man da aufbaut und eben nicht nur um das reine Endziel, keine Ahnung, sei es abnehmen oder ja, die Darmsymptome zu, ja, hinter sich zu lassen. Wie gesagt, es ist ja auch super komplex, kann ja auch immer wieder kommen und ja,
Ja,
da ist
total.
es, glaube ich, echt wichtig. Dann ein tieferes Fundament irgendwie aufzubauen für sich.
Ja,
Ja.
man lernt ja durch die Therapie den eigenen Körper auch ganz anders kennen, ne? Also was ich auch vorhin gesagt habe, dass die Leute sensibler werden. Ich habe das Gefühl, dass durch solche Therapien das Verhältnis zum eigenen Körper ein ganz anderes wird, dass man deswegen auch sensibler wird, weil man seinen Körper besser kennenlernt. Also ich glaube, das ist schon ein Riesenfaktor in der Therapie.
Ja,
Weil man
ja.
davor viele gar keinen Bezug zu ihrem Körper haben, ja, der macht halt so, wie er soll, aber so einen richtigen Bezug, vor allem Leute, die sich jetzt auch wenig bewegen, ja, also die sich wenig mit dem Thema Bewegung oder Ernährung auseinandersetzen, was stecke ich in mich rein und ne, das ist ja Körperpflege im Endeffekt, nicht nur Eincreme, ne? Und da merkt man halt häufig, dass so der Bezug zum eigenen Körper echt fehlt teilweise, ne?
Ja, total. Kann ich mir vorstellen, dass dadurch wirklich auch mehr Achtsamkeit entsteht. Oder es gibt den schönen Begriff der Interozeption, dass man sozusagen feinfühliger wird für das, was in einem vor sich geht. Also dass man einfach auch diese Körpersignale früher und stärker wahrnimmt mit der Zeit, wenn man einfach ja bewusster hinhört und hinspürt.
Ja,
Ne?
genau.
Ja. Du hast eben noch mal von Supplements gesprochen. Es gibt noch so ein, zwei Punkte, wo ich einfach gerne noch mal so deine Perspektive einholen würde. Wie gesagt, weil ich es schon auch spannend finde, wie sehr wir mittlerweile auf Social Media bombardiert werden. Gerade wenn man mal auf irgendwas draufklickt, dann spült einem der Algorithmus auf einmal nur noch Nahrungsergänzungsmittel aus. Also es ist crazy. Was ist da deine Meinung dazu? Hältst du es für sinnvoll, einfach nach Gefühl Supplements zu nehmen? Oder wie ist da so deine Einstellung zu? Und was würdest du vielleicht auch anderen Leuten raten, die vielleicht generell das Gefühl haben, ach Mensch, ich habe das Gefühl, das sind irgendwelche Nährstoffmängel, einfach mal nehmen oder wie würdest du da vorgehen?
Nee, eher nicht. Bitte nicht machen. Also ich habe ja selber auch für einen Supplement-Hersteller gearbeitet. Das heißt, ich bin da relativ tief im Thema auch drin gewesen und kenne natürlich auch so ein bisschen die Szene. Und Supplemente sind für mich eine Ergänzung. Ja? Das heißt, im besten Fall ersetzen sie nicht irgendwas, sondern sie ergänzen. Das heißt, die Basis ist immer noch deine Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement, haben wir gesagt. Und dann haben wir natürlich in Deutschland gewisse Mikronährstoffe, die häufig fehlen, weil wir da einfach hier nicht so viel abkriegen. Ja, das ist zum Beispiel sowas wie Omega-3 oder Vitamin D, Jod. Und bei Frauen, also bei Frauen sieht man das halt häufig mehr, weil mehr Frauen vegan oder vegetarisch sich ernähren und Frauen natürlich den Großteil des Lebens auch eine Blutung haben. Und dadurch mehr Blut, also Eisen verlieren, eben auch ein Eisenmangel. Ne? Und es gibt eben so ganz spezifische Nährstoffe, die man immer mal wieder, finde ich, testen sollte. Da muss man den Arzt aber direkt drauf ansprechen. Das heißt, es bringt euch nichts, wenn ihr zum Arzt geht und sagt, ich will ein großes Blutbild, weil im großen Blutbild sind die nicht enthalten. Ich hatte dafür auch mal ein E-Book geschrieben. Ich meine, das verkaufe ich auch noch über meine Webseite, mit so den wichtigsten Blutparametern. Wo auch einfach nochmal so die Grundwerte drin sind und was so die beste Range ist quasi.
Ja.
Und ich bin ein Fan davon, dass man das testet, also speziell sowas wie Vitamin D, ja, weil natürlich kann es hier auch mal zu einer Überdosierung kommen. Also ich bin kein Fan davon, dass man da einfach die 50.000 Einheiten am Tag reinschnallt und hofft, dass alles cool ist, sondern wirklich, dass man guckt, okay, wie sieht es im Labor aus und dann gezielt da supplementiert. Was tatsächlich meiner Meinung nach ein No-Brainer ist in Deutschland, ist ein Omega-3 ein gutes. Da kann man auch einen Omega-3-Index mal messen, aber generell empfehle ich den meisten Patienten ein gutes Omega-3 zu nehmen, weil man damit einfach die Entzündungsregulation gut beeinflussen kann. Und bei Jod ist es tatsächlich so, dass ich häufig zum Beispiel einfach so Algenflocken in der Nahrung empfehle, ja. Dass man so ein bisschen mit Algen arbeitet, weil wir halt einfach ja sehr wenig Zugang zu Jod haben und das braucht die Schilddrüse einfach.
Ja, okay,
Aber
cool.
immer, ich bin Fan von Messen, ja.
Ja, macht total Sinn, ja.
Und bei den Nahrungsergänzungsmitteln ist es halt auch so, dass die Qualitätsunterschiede teilweise sehr stark sind, ne? Also es ist ein Unterschied, ob du jetzt im DM dir dein Magnesiumoxid holst, was so die günstigste Magnesiumform ist, mit der ich in der Praxis meistens versuche, vor allem abzuführen, ja. Oder ob du halt einen qualitativ hochwertigen Magnesiumkomplex einnimmst, der halt dann wirklich auch da ankommt. Und man muss sich ein bisschen auskennen, ja. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt B-Vitamine in aktiver und inaktiver Form. Es gibt unterschiedliche Selenformen und so weiter. Ja, Vitamin D und K2. Also es ist einfach auch wieder ein Riesengebiet, wo man sich ein bisschen auskennen muss, tatsächlich.
Ja, und wo es vielleicht auch wirklich Sinn macht, ja, bei dem Spezialisten mal eine Sitzung oder zwei zu buchen, um da wirklich gezielt und auf einen selbst angepasst irgendwie wirklich fundierte Ratschläge und einen Therapieplan zu erhalten. Ja. Ja, wenn man liest so viel, aber vieles ist ja trotzdem auch nicht die ganze Wahrheit, ne? Oder kratzt dann vielleicht doch eher so ein bisschen an der Oberfläche.
Also, es ist ja so, dass jeder im Internet schreiben kann, was er will. Und es ist natürlich auch immer viel Meinung, ne? Und viel Einflüsse, ne? Je nachdem, wo hat derjenige seine Ausbildung oder Studium oder wie auch immer gemacht, was für Studien hat er gelesen, was ist die eigene Meinung, dann sucht man die Studien vielleicht auch noch mal ein bisschen anders raus, ne? Also, das darf man einfach nicht vergessen. Ich habe leider auch in der Praxis häufig das Problem, dass ich sehr belesene Patienten habe, die unglaublich viel selber forschen, die alle Blogbeiträge lesen. Und das führt aber häufig dazu, dass die dann zu einem Thema irgendeinen Blogbeitrag lesen und dann ist so das die Wahrheit und die Zusammenhänge außenrum bleiben dann irgendwie so ein bisschen, die fallen dann so ein bisschen hinten runter, ne? Da muss man, finde ich, echt aufpassen. Weil es ist halt nur ein Blogbeitrag, ne?
Ja. Deswegen richtig gut, dass du das hier gerade nochmal so mit reingibst in die Podcast-Folge. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss, meine Liebe. Das eine, was mich wirklich auch noch sehr interessiert, ist deine Meinung zu, also auch darüber könnten wir mit Sicherheit eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Stichwort Biohacking ist ja auch großer Trend. Da würde ich dich auch gerne einfach nochmal kurz zu befragen, ob es, ja, wie es da aussieht, gerade was uns Frauen angeht, gewisse Biohacking-Trends, ne, wie von Cold Plunge über Sauna und was es da mittlerweile alles an Interventionen gibt. Magst du da auch noch mal kurz ein paar Gedanken zu teilen? Inwiefern hältst du das für sinnvoll? Wo würdest du auch sagen, hey, probier das gerne mal für dich aus? Und wo möchtest du vielleicht auch noch mal einen kritischen Impuls dalassen?
Boah, also da gibt es ja auch wieder so viele Themen.
Ja.
Also tatsächlich ist es so Cold Plunge, das habe ich früher auch gemacht, aber inzwischen bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden, vor allem bei Frauen, die eine Hormonproblematik haben oder die generell schon viel Stress haben. Da wäre ich sehr vorsichtig damit. Da würde ich sagen, geh lieber ein, zweimal die Woche in die Sauna. Das ist deutlich besser belegt. Da ist die Studienlage viel, viel, viel besser als bei Cold Plunge. Also da ist für mich die Sauna eindeutig vorne, ne? Und dann gibt es ja noch so Tracking-Tools und alles Mögliche und manche überwachen sich so Tag und Nacht und komplett. Das ist spannend, ja, aber ich würde es nicht überbewerten, ne? Wenn deine Uhr, das hatte ich jetzt auch öfters in der Therapie, ja, meine Uhr hat gesagt, ich habe schlecht geschlafen, ich fühle mich aber gut. Ja, dann hast du wahrscheinlich gut geschlafen, ne? Also ich finde, man muss immer so ein bisschen den Menschenverstand noch ja, behalten. Also wenn du gut geschlafen hast, dann hast du gut geschlafen. Punkt. Ja, dann lass dir von deiner Uhr jetzt nichts anderes erzählen. Da geht es natürlich auch so in Richtung maximale Optimierung und so, ne? Klar, das ist dann ein ganz anderer Bereich. Ja, beim Thema so Ernährungstracking, das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich. Da ist es tatsächlich so, dass ich das in der Praxis schon oft einsetze, damit die Leute mal so eine Übersicht über ihre Ernährung bekommen. Aber ich rate schon davon ab, dass man jetzt durchgehend immer zu am Tracken ist und alles genau abwiegt und jeden Schnipsel noch, sondern ich finde, das muss so ein bisschen fließend sein und ja, das darf man nicht zu verkrampft sehen, ja? Also ich habe ein gewisses Proteinziel vielleicht und um das zu erreichen, brauche ich vielleicht mal ein, zwei Wochen die Einschätzung von der App, damit ich weiß, okay, was kann ich vielleicht so ein bisschen in meiner Ernährung anpassen, damit es besser funktioniert? Und dann weiß ich das ja aber auch. Und dann muss ich nicht im Urlaub meine Waage mitnehmen und irgendwas abwiegen, weil ich weiß, okay, wo ist viel Protein drin? Was kann ich vielleicht bevorzugen beim Essen und so weiter. Ja, das Thema, also Biohacking ist auch nochmal so ein Riesending. Und da gibt es viele Trends, die ich sehr kritisch sehe und wo ich nicht sofort aufspringe immer, sondern wo ich mir denke, ah, da fehlen mir teilweise einfach auch die Daten. Also mir ist es teilweise einfach zu schlecht belegt. Ja, und vor allem in dieser Heilpraktiker-Bubble oder, ne, so alles, was halt so experimentell auch so ein bisschen ist, da bin ich vorsichtig, ob ich das jetzt irgendwem empfehlen möchte. Weil ich kenne ja nur mich, ja, und wenn mir da die Daten fehlen, ob das sicher ist, dann mache ich das nicht.
Ja. Also wir nehmen mit, das ein oder andere kann auf jeden Fall unterstützend sein, aber es sollte niemals das eigene Körpergefühl wegdrängen, sondern
Genau.
sollte, wenn dann, unterstützend mitgenutzt werden, aber nicht zum absoluten Maßstab werden und alles kontrollieren.
Und da hast du ja auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Wenn du dich dabei nicht gut fühlst, dann überdenke das nochmal, ne? So dieses Durchziehen, weil das machen jetzt alle, das finde ich sehr kritisch.
Ja,
Weil
absolut.
was für die Bärda nebenan gut sein könnte, ist vielleicht für dich nicht gut, ne? Also das
Ja.
ist ja das auch, was man ganz oft in der Praxis hört, ja, meine Nachbarin hat gesagt, und für die hat es voll gut funktioniert, ja, aber du hast vielleicht ein ganz anderes Problem, ja? Also man kann
Ja.
das halt nicht so verpauschalisieren immer.
Ja, richtig gut, dass du das nochmal sagst. Ich glaube, das ist echt eine wichtige Message und ich knüpfe auch da an, quasi auch mit einer neuen Podcast-Folge, wo ich auch nochmal mehr auf das Thema Embodiment eingehe, rund um das Thema Gesundheit. Ne? Genau das, wo es halt darum geht, gut in Kontakt mit dem eigenen Körpergefühl zu bleiben bei all dem. Ja.
Genau.
Und vor allem, ne, wie gesagt, es gibt mittlerweile so viele crazy Tools, die man nutzen kann. Aber ich glaube, vieles, was eigentlich schon einen großen positiven Effekt hätte, ist kostengünstig oder vielleicht sogar umsonst.
Ja.
Deswegen, hast du Lust, zum Abschluss noch mal so ein paar Impulse mitzugeben an Leute, Frauen, die zuhören und einfach gerne ja, in ihre Gesundheit investieren möchten, die sich um sich kümmern möchten, die aber eben vielleicht eben auch keine Lust haben, dafür unglaublich viel Geld auszugeben oder sich in 5 neue Apps reinzufuchsen. Was sind denn Basic-Dinge, wo du sagen würdest, das lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu schauen, sei es im Bereich Ernährung oder auch Bewegung. Was sind so Basics, die du Leuten gerne mitnimmst, die zu dir kommen?
Also das Top-Basic, was ich auch am eigenen Leib erfahren musste, ist das Stressmanagement. Also sei es im Beruf oder auch was Beziehung angeht und Alltag angeht. Also wenn du unglücklich bist in deinem Beruf oder in deiner Beziehung oder wenn du ne, Menschen um dich hast, die dir nicht gut tun, ich finde, das hat so einen krassen Einfluss auf die Gesundheit. Also ich habe das selber auch unterschätzt, ja, weil man ja immer denkt, na ja, also, ne, stell dich mal nicht so an, aber ich finde, das ist so einer der Hauptfaktoren. Wenn du irgendeinen toxischen Typen hast, dann werd dich los, ja, sag ich jetzt mal ganz salopp. Und was für Frauen auch super wichtig ist und was ich auch immer wieder predige, ist tatsächlich Krafttraining. Also Krafttraining ist halt für Frauen einfach auch so ein bisschen Altersvorsorge, weil wir diese Muskelmasse brauchen, auch vor allem dann Richtung Menopause. Und je früher man damit anfängt und je besser man da quasi auch ist, quasi, desto schöner ist es dann Richtung Alter. Dann natürlich Schlaf. Also das sind wirklich halt so die absoluten Basics, ja. Dass Schlaf einem wichtig ist und dass man das auch priorisiert und dass man versucht, sich eine Schlafumgebung zu schaffen, die in der man sich sicher fühlt, ja, ist auch so ein Thema, was ich ganz oft habe, dass sich Menschen in ihrem Schlafzimmer nicht sicher fühlen. Ich hatte das auch mal, ja, ich habe in der Wohnung gewohnt und es war halt Erdgeschoss und vor dem Schlafzimmerfenster war eine Straße und da war nachts halt super viel los und da sind Leute immer hin und her gelaufen oder haben sich angeschrien oder so, ja, und ich habe mich einfach nicht sicher gefühlt und ich habe da super schlecht geschlafen, also ganz furchtbar. Jetzt gerade wohne ich so am Wald, ich höre die Vögel, ja, ich weiß, es kann irgendwie keiner einfach reinkommen oder so, ich fühle mich sicher. Das macht so einen Unterschied. Das hat auch dann wieder was, ne, Schlaf mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun, also dass man irgendwie nicht abends noch bis um in die Puppen ins blaue Licht vom Fernseher oder vom Laptop starrt. Solche Sachen sind wichtig und dass man morgens aufsteht und halt auch mal Tageslicht ins Auge bekommt. Ja, das sind einfach Basics. Bewegung habe ich schon gesagt. Was für die meisten Frauen super hilfreich ist, ist mal ihren Zyklus zu tracken, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, zu welchen Zeiten fühle ich mich wie und was verändert sich im Laufe des Zyklus. Und da kann man super viel drauf anpassen einfach. Sei es, dass man seine Ernährung so ein bisschen anpasst, was zum Beispiel die Histaminload angeht. Sein Training so ein bisschen, ich weiß, ne, alles noch nicht so wirklich wissenschaftlich mit Backup, aber für manche Frauen kann es sinnvoll sein, dadurch auch Stressoren zu reduzieren, wenn sie kurz vor der Periode nicht ultra das hochintensive Training fahren, weil einfach da mehr Stress bedeutet. Das heißt nicht, dass sie da schlechter trainieren oder dass sie da weniger Kraft haben, das sage ich nicht, aber allein was das Stressmanagement angeht, kann es sehr hilfreich sein. Also Zyklus tracken. Ich mache das auch über die Basaltemperatur. Das heißt, ich messe halt morgens unter der Zunge mit einem Thermometer und sehe dann halt auch, wie mein Zyklus aussieht. Dadurch sehe ich auch, habe ich einen Eisprung oder nicht. Wie gut geht die Temperatur in der zweiten Zyklusphase hoch? Also man hat da super viele Parameter, ne? Ich weiß nicht, so weit, auf die man eingehen kann, aber davon bin ich sehr begeistert. Und auch natürlich das Thema Ernährung. Also generell glaube ich, gibt es natürlich Phasen, in denen kann man vielleicht nicht so super drauf achten. Und ich bin da auch nicht mehr so, dass ich sage, 100% muss es immer stimmen. Ich glaube, man muss da ein bisschen flexibel sein. Aber grundsätzlich sollte man wissen, was wichtig ist und auf was man achten kann. Und das wissen die meisten nicht. Ja, für die meisten ist es gesund, wenn sie möglichst viel Vollkorn essen und wenig Eier und wenig Fleisch und Margarine. So. Ich sage das jetzt ganz bewusst salopp, ja. Aber vielleicht wäre es besser, wenn man nicht guckt, okay, wie viel Kalorien kann ich wo einsparen, sondern wo sind die meisten Nährstoffe drin? Also so auf Nährstoffsuche gehen, was die Ernährung angeht, Bitterstoffe mit einbauen, gute Proteinquellen mit einbauen und halt auch Pausen lassen zwischen den Mahlzeiten. Das sieht man auch eigentlich jeden Tag in der Praxis, ja, dass die Leute halt super viel snacken über den Tag und immer wieder am Essen sind. Und eigentlich wäre es sinnvoll, dem Darm Pausen zu lassen und wirklich mal 4 bis 5 Stunden Abstand zwischen deinen drei Hauptmahlzeiten. Ja. Und vor allem keine Zuckersnacks. Ja. Also, ich hatte letzt einen Beitrag dazu gemacht. Das ist einfach so häufig, dass die Leute als Snack Zucker nehmen. Also ein Riegel oder eine Schokolade. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, weil du halt dann super den Glukosepeak hast und der fällt dann aber halt auch wieder. Und damit trainierst du dich auf lange Sicht. Dann auch noch ohne Bewegung plus Stress Richtung Diabetes. Und das ist für mich Prävention, ja, dass man sagt, okay, auf sowas achte ich. Habe ich was vergessen? Also Stress, genau, Bewegung. Ja, klar, Handy, ja. Also ich finde, Social Media ist halt toxisch und da nehme ich mich gar nicht raus. Ich vergleiche mich auch online, ja. Nur das Problem ist, du weißt überhaupt nicht, was die Person, die du online vielleicht als so und so erfolgreich oder schön oder was auch immer empfindest, was im wirklichen Leben bei der abgeht. Ich glaube, da müssen wir alle aufpassen, dass man auch nicht so in diese, sich so damit reinziehen lässt, weil ich glaube, Social Media ist einfach auch darauf ausgerichtet, dass du abhängig davon wirst und den ganzen Tag da dranhängst und das Neueste wissen willst und mehr Dopamin und noch mehr Dopamin. Also ich finde, das sind so, ich weiß, das war jetzt viel. Aber wenn ich was dazu sagen müsste, dann wäre es wahrscheinlich, wären es die Sachen, ja.
Yes, total gut. Danke dir dafür. Und ich höre daraus auch nochmal, dass es viel wertvoller ist, sich auf diese Basics, und es ist ja trotzdem viel, was du gerade geteilt
Ja.
hast, zu fokussieren und das Stück für Stück mehr und mehr umzusetzen, anstatt vielleicht diesen einen crazy Hack oder das oder jenes irgendwie strikt zu versuchen einzubauen. Aber andere Basics sind vielleicht dafür, ja, total in den Hintergrund gerückt, wie zum Beispiel, man hat super wenig Schlaf und hat permanent Schlafentzug oder einfach eine schlechte Schlafqualität und versucht dann aber vielleicht an anderer Stelle total zu optimieren. Also, dass es vielleicht viel mehr Sinn macht, sich immer wieder auf diese Säulen zurückzubesinnen. Und dann kann man natürlich hier und da rumspielen, vielleicht, ne,
Genau,
und noch eins
ja.
obendrauf setzen. Aber vielleicht, dass wir uns alle da so ein bisschen zurückbesinnen dürfen auf diese grundlegenden Säulen.
Und was man sich halt auch so ein bisschen bewusst machen muss, es gibt nicht das eine Supplement, was jetzt dein Problem besser macht oder den einen Hack, den du jetzt brauchst, sondern es wird immer zurückkommen auf diese Basics.
Ja.
Aber die meisten. Also das braucht ja mehr Commitment, ne? Und die meisten möchten natürlich dieses Commitment gar nicht so bringen. Und es gibt aber halt keine Wunderpille, ne? Aber man kann super viel selber machen ohne eine fancy Uhr oder Ring oder was auch immer, ja. Also es ist einfach Alltagsanpassung tatsächlich. Und sich
Ja.
auch fragen, ist man glücklich da, wo man ist, ja? Und was belastet einen wirklich, oder was sind so die Hauptstressoren? Das sind auch Sachen, die frage ich die Patienten in der Anamnese. Was sind deine Hauptstressoren im Alltag? Was stresst dich am meisten? Und was trägst du so mit dir rum? Ja, genau.
Ja, Stichwort Nervensystem, ne? Dass da
Ja.
einfach so omnipräsent ist und dass es dann vielleicht, ja, vielleicht in gewissen Phasen auch gar nicht so sehr darum geht, alles perfekt durchzuziehen, wenn man merkt, ja, die Kosten auf der anderen Seite sind zu hoch, weil es mich vielleicht gerade unfassbar stresst, das so
Genau.
strikt durchzuziehen, ne? Also, dass es vielleicht auch immer so ein Abwägen ist in den jeweiligen Lebensphasen. Ja.
Auf jeden Fall, genau.
Okay, meine Liebe, das war so reichhaltig. Ich danke dir von Herzen. Wie gesagt, wir haben ganz viele Themen heute angeschnitten. Man hätte natürlich in ganz viele Themen noch viel tiefer eintauchen können. Aber ich finde, du hast uns einen super schönen Überblick über verschiedene Themen und Zusammenhänge gegeben. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dabei. Und ja, eine große Einladung, finde ich, an alle Zuhörerinnen, da auf sich selbst zu schauen, ehrlich mit sich zu sein, wirklich reinzuspüren, was einem der Körper gerade wirklich sagt. Und dann lieber konsequent und mit Commitment kleine Schritte zu gehen, aber kontinuierlich, anstatt vielleicht zu schnell zu viel zu wollen, zu sehr in Extreme zu verfallen, die dann am Ende vielleicht sogar eher dazu führen, dass man dann wieder ins andere Extrem zurückfällt oder so. Na, das sind so Dinge, die ich heute mitnehme aus dem Gespräch mit dir.
Ja, hat mir super Spaß gemacht.
Ja, auch.
ja, war echt sehr interessant auch für mich. Also man ist sich ja so im Alltag gar nicht so über so manche Sachen bewusst, ne? Und das dann nochmal so aufzuarbeiten, ist schon, finde ich, immer sehr spannend.
Ich fand es auch total spannend. Hast du zum Abschluss noch irgendwas, was du teilen möchtest, sagen möchtest, noch irgendeine Botschaft oder so, die dir zum Abschluss noch mal am Herzen liegt?
Ich glaube, so die Hauptbotschaft, was auch wahrscheinlich jetzt schon so im Gespräch rübergekommen ist, ist, dass man halt eine gewisse Eigenverantwortung hat. Und ich glaube, dass das sehr zentral ist, dass man einfach ehrlich mit sich ist und die Verantwortung nicht abgibt ans Gesundheitssystem, an den Hausarzt oder an den Coach oder Heilpraktiker, sondern dass man das als Tool sieht, beziehungsweise als Hilfestellung, ja, um ja, mit sich selber besser umzugehen, sage ich jetzt mal. Und ansonsten hoffe ich, dass die Folge ja, für die Leute, die es hören, einfach cool war und irgendwie auch vielleicht so ein bisschen was vermittelt hat. Genau. Und ja, freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich hier sein durfte.
Ich danke dir für deine Zeit. Ich packe auch total gerne den Link zu deiner Webseite in die Shownotes. Und du hast vorhin auch von diesem Handout oder von diesem E-Book gesprochen. Wenn es dazu den Link noch gibt, dann teile den total gerne im Nachgang noch mit mir. Dann teile ich den auch gerne, dass Zuhörerinnen darauf Zugriff haben, sich das ja, anschaffen können. Und ja, vielen, vielen Dank an alle, die jetzt zugeschaut, zugehört haben. Wenn du Fragen an mich oder Deborah hast, dann schreib uns total gerne. Ja, nutz gerne die Kommentarfunktion, um Fragen oder Anmerkungen zu teilen. Und ja, schicke diese Folge gerne auch weiter an jemanden, wo du das Gefühl hast, dass das für ihn oder sie auch spannend und inspirierend und hilfreich sein könnte. Liebe Deborah, vielen, vielen Dank.
Ich
Und
danke
ja, bis ganz bald wieder. Wir
dir.
bleiben im Austausch und danke für dieses tolle Gespräch.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.